ARD.
Hallo Ostdeutschland, die Regionalliga Nordost ist gestartet. Wir sprechen über einen Fehler in Erfurt, über alles, was am ersten Spieltag los war und natürlich über den aktuellen Stand der Aufstiegsreform.
Am kommenden Wochenende startet die dritte Liga und es gibt zu Beginn direkt mal einen Ostkracher, denn Ostsee trifft auf Erzgebirge, Hansa spielt gegen Aue.
Ja, und außerdem Saisonstart auch in der zweiten Fußball-Bundesliga, der FCM mit einem neuen Trainer und auch bei Dynamo Dresden heißt es jetzt, los jetzt ihr Jungs!
Was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt werden, mir so eine Frage zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen wir mich vernünftig, kriegen sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Na dann, sportfrei und herzlich willkommen bei Im Osten geht die Sonne auf, der neue Fußball-Podcast von Sport im Osten, Ausgabe 1. Ich freue mich sehr, dass wir ab jetzt jeden Montag über all das sprechen, was die Faszination Ostfußball ausmacht und was diese in jeder Hinsicht besondere Fußballregion bewegt. Über die Regionalliga Nordost, die dritte Liga, die zweite Liga und irgendwann dann auch über die Kreisliga und die Bundesliga. Wir machen das Ganze zu dritt. Jungs, vielleicht stellen wir uns erstmal alle vor, damit auch jeder weiß, mit wem er es zu tun hat. Paddy, willst du loslegen?
Dann fange ich sehr, sehr gerne an. Ich bin Patrick Paddy Fritsche, habe ich jetzt überall so gelesen, so in Gänsefüßchen. Das finde ich eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Ich bin 27 Jahre jung, Moderator, Kommentator, Content Creator im Online-Bereich. Ich glaube, das sind so die drei Schlagwörter, die es am besten zusammenfassen. Bin in der Nähe von Dresden geboren, Dippoldiswalde. Das heißt also quasi auch im Ostfußball, wo braucht man, glaube ich, nicht sagen, sozialisiert entsprechend. Und wage deswegen zu behaupten, ich kann mich zu gewissen Themen auf Ostdeutsch äußern. Gregor, wie ist es bei dir?
Das könnte ich auch machen. Ich komme aus Halle ab der Wale. Es ist ein bisschen ein anderer Einschlag vom Dialekt her. Aber ich kann auch Hochdeutsch sprechen. Ich wohne in Köln, aber bin regelmäßig im Osten unterwegs. War früher Fan vom VfL Halle 96. Jetzt hat es mich zur großen Borussia aus Dortmund verschlagen, wahrscheinlich auch wegen der Nähe. Aber wie gesagt, ich versuche sehr viel Ostfußball zu schauen und habe im letzten Jahr eine kleine Dokumentation gemacht, auch in Podcast-Form, und zwar über das Erzgebirge. Also auch im letzten Jahr war ich viel im Osten unterwegs und habe mal so mir so ein bisschen angeschaut, wie der Fußball im Erzgebirge eigentlich alles so zusammenhält, von Tradition und bis über gesellschaftliche Werte und natürlich auch den Sport. Und freue mich jetzt mit euch hier immer ganz locker und witzig das Ostfußballwochenende auszuwerten. Köpi, wie sieht's bei dir aus?
Ja, mein Name ist Alex Köpper, 37 Jahre jung, geboren in Westfalen, aufgewachsen in Bayern und seit 11 Jahren in den Ostfußball verliebt. Ich habe 2014 angefangen, als freier Mitarbeiter für den MDR zu arbeiten und bin seitdem regelmäßig im Osten unterwegs. Mittlerweile wieder zu Hause in der zweiten Heimat in Bayern, weil die Familie gerne zurück wollte, aber nach wie vor mehrere Male pro Woche unterwegs in der Region der Regionalliga Nordost, um für Sport im Osten zu berichten, fußballerisch sozialisiert im Westfalenstadion, da wo Gregor jetzt regelmäßig zu Hause ist. Aber wie gesagt, mit sehr engem Bezug zur Regionalliga Nordost und zum Ostfußball, ein klassischer Wossi, würde ich mittlerweile sagen. Tja, so ist der Stand. Das ist das Niveau, das wir brauchen, oder?
Ich find's sowieso fantastisch. Also wir haben quasi jetzt einen, der in Köln wohnt, einen, der in Bayern wohnt und ich weiß nicht, was uns mehr legitimieren könnte, als so einen Ostfußball-Podcast zu machen, Männer. Also großes Dankeschön an eure Wohnortauswahl nochmal an der Stelle.
Das Gute ist, wir haben ja beide quasi ein WG-Zimmer im ICE, ne? Also wir sind halt einfach wirklich sehr viel unterwegs. Und außerdem bringen diese Standorte auch den Vorteil, dass wir auch, wenn unsere Ostvereine hier in unseren Regionen spielen, dann können wir natürlich auch mal auf die Auswärtsblöcke gucken. Und uns,
das ist nämlich, das stimmt,
das zu Gemüte führen. Ja, was wollen wir eigentlich machen hier? Wir wollen einfach alles abdecken oder versuchen, alles abzudecken. Alles abdecken, das schaffen wir eh nicht. Aber wollen natürlich über das Sportliche reden, was im Ostfußball los ist. Aber natürlich auch über Bierstandgeschichten und eine schöne Story aus der Kreisliga oder aus der Brandenburg-Liga. Das ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, es ist immer mit einem gewissen Unterhaltungswert und Witz. Und das versuchen wir jetzt ab jetzt jede Woche.
Immer montags. Bin gespannt. Wie ist bei euch? Erste Aufnahme. Bisschen aufgeregt. Ich kann ein gewisses Kribbeln nicht verhehlen.
Wäre ja auch. Also bei mir ehrlich. Also, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich muss ehrlich sagen, da ich jetzt schon wieder direkt erste Aufnahmen in einem Hotelzimmer sitze, war ich so ein bisschen schwummrig, als ich eingecheckt bin vor einigen Tagen. Bezüglich Internetverbindung. Ich habe mit einem lachenden und weinenden Auge festgestellt, dass ich zu Hause eine richtige beschissene Internetverbindung habe, weil die hier ist einfach viel besser. Also das funktioniert. Deswegen, das war schon meine größte Sorge. Und sonst freue ich mich. Und ich kann auch nicht verhehlen, dass ich mich, glaube ich, also ich war beruflich hier oder bin beruflich in der Nähe von Nürnberg unterwegs. Und ich habe mich, glaube ich, so krass intensiv zwischen allen Pausen beschäftigt mit sämtlichen Späßen von Regionalliga bis hin zweite Liga, dritte Liga. Ich habe Testspiele geguckt und sonst was in mich reingehämmert. Also ja, doch, irgendwo hat man das Gefühl, sich dann extrem noch mehr vorbereiten zu müssen, wobei der Charme ja eigentlich ist, sich genauso vorzubereiten wie immer, weil das läuft schon, das läuft schon. Gregor, bist du aufgeregt?
Ja, natürlich, ein bisschen so positive Aufgeregtheit ist natürlich da. Wir müssen natürlich auch ganz transparent sein. Keine Podcast-Aufnahme ohne anfängliche Tonprobleme. Das gehört immer dazu. Also es ist auch im Jahr 2025 offensichtlich nicht so einfach, sich per Mikrofon zu dritt zusammenzuschalten. Aber wir haben es irgendwie hinbekommen. Und deswegen können wir jetzt auch, glaube ich, anfangen, über Sportliche zu reden.
Na komm, dann machen wir das doch. Gregor, du kannst gerne sofort loslegen, weil ich würde fast behaupten, es gibt aktuell auf der ganzen Welt keinen Menschen, der in dieser Regionalliga-Saison so viele Spiele gesehen hat wie du. Drei an der
Leitung
Zahl.
Leitung Stadion, wo ich schon nein, das musst du erstmal hinkriegen, ey.
Ja, ich habe natürlich für unseren Auftakt die Mitteldeutschland-Stempelkarte voll gemacht und war am Freitag in Erfurt unterwegs und am Samstag in Halle und am Sonntag auch nochmal in Leipzig. Also
alle
ich
drei
habe mir
abgegrast.
Hab richtig was abgegrast. War am Freitag im Steigerwaldstadion und habe mir den RWE gegen Luckenwalde angeschaut. Am Samstag dann den BFC Dynamo im Kurt-Weibel-Stadion gesehen. Durfte da auch tatsächlich für Sport im Osten am Spielfeldrand hier für unser Format ein bisschen Werbung machen. Und dann war ich gestern noch bei Chemie gegen die Zweite von Magdeburg. Und ja, das war ehrlich gesagt ein wahnsinnig tolles Fußballwochenende nach einer längeren Pause. Und ich habe auch sehr oft den Satz gehört, endlich geht's wieder los. Es ist ja dann doch toll, ne? Es ist jedes Jahr ja eigentlich, die Pause hat ja immer eine ähnliche Länge, aber trotzdem freut man sich dann doch wieder so doll, wenn's losgeht.
Die ersten zwei Wochen Sommerpause, finde ich, sind immer super. Einmal kurz durchatmen, bisschen runterfahren und dann irgendwann denkt man sich, komm, jetzt könnte es aber auch mal wieder losgehen.
Und dann fängt man an, Testspiele zu googeln.
Hey, ich wollte gerade sagen, ich habe zwei Testspiele gesehen, live im Stadion dieses Jahr. Ich glaube, so viel hatte ich noch nie. Und dann habe ich noch, also ich habe Ried gegen Dynamo Dresden geguckt, ich habe Aue gegen Bayreuth geschaut und ich war im Stadion bei Halle gegen Eisleben. Das habe ich für den MDR gemacht und dann noch privat in einem extrem schnuckligen Kreisklasse-Waldstadion in Thüringen beim FSV Gräfenroda, beste Grüße, gegen Rot-Weiß Erfurt habe ich das Testspiel gesehen und habe mich mittendrin auch ertappt, so in meiner Stadionsprecherrolle, die ich kurz innehaben durfte. Das wäre mir vor zwei Jahren nicht eingefallen, ehrlich gesagt. So, also ich war direkt so auch wieder, wie Kübi sagst, wie du sagst, ey, so nach drei Wochen war ich so, doch, guck mal, Testspiel und meine Freundin kommt aus der Ecke. Und ich habe da die Family überredet, so ein bisschen zu sagen, komm, also ja, ich würde schon mitkommen. Und dann war das auch, ja, Party muss mitkommen. Und habe da ein total tolles 2-1 Ergebnis gesehen. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber wir können ja mal über das ernstere Thema sprechen. Und das ist ja auch das Auftaktspiel gewesen, Gregor, ne? Freitagabend, Regionalliga Nordost, der FSV. Quatsch, nicht Gräfenroda, wäre schön, die würden sich freuen. Wo heißt er? Erfurt. Gegen Luckenwalde. Und ich weiß, wir haben in unserer Gruppe korrespondiert, Gregor. Und man hat auch das Gefühl gehabt beim Zugucken teilweise, ja, es ist, man sieht schon, es ist der erste Spieltag, ne? Es funktioniert viel, aber es funktioniert auch noch viel nicht.
Ja, das ist schon, also man muss ja generell sagen, in den Regionalligen, dadurch, dass es wirklich im Sommer ja auch sehr oft extreme Veränderungen gibt in den Kadern, glaube ich, haben die Trainer schon im Sommer ganz schön zu kämpfen, da irgendwie die Truppen zusammenzuhalten. Es war auf jeden Fall eine schöne Stimmung in Erfurt. Ich war echt sehr angetan von der Steigerwaldkurve, habe auch da so ein paar Ohrwürmer mitgenommen und es waren auch, ich glaube, über 6.500 Leute da. Also da war schon auch ordentlich Kulisse. Und ich sag mal so spielerisch, erste Hälfte war wirklich ein ganz schönes Abtasten. Dann in der zweiten Hälfte habe ich wenigstens noch ein paar Tore gesehen, die auch ganz gut rausgespielt waren. Der, was ich schön fand, im Vorhinein hat die Bild-Zeitung von einem Fehlerfestival geschrieben, was sich erhofft wurde in Erfurt. Und da ging es natürlich um den Neuzugang Stanislav Fehler, der vom SV Sandhausen kam, den der auch jetzt, ja, der hat gut gespielt, jetzt nicht wahnsinnig herausstechend überragend, aber ich fand es dann doch so, vor allem gegen Ende der zweiten Halbzeit, doch alles ein bisschen souveräner vom Auftritt her. Haben noch ein unglückliches 2-1 dann bekommen, mussten noch mal ganz kurz zittern, war dann aber nicht schlimm. Und ich glaube, der Rot-Weiß Erfurt wurde ja auch von ein paar Trainern als ja, kleiner Mitfavorit auf den Aufstieg gesehen. Ich weiß nicht, wie habt ihr das verfolgt? Ich weiß nicht, ob ihr die Trainerumfrage euch mal angeschaut habt.
Habe ich gesehen und schätze das tatsächlich ähnlich ein. Also Stanislav Fehler ist ja im Grunde sinnbildlich oder steht sinnbildlich für eine etwas neue Transferpolitik bei Rot-Weiß Erfurt. Die haben im Vorjahr einen riesen Umbruch gehabt und ganz viele Spieler geholt, die aus der Oberliga kamen, die sich erstmal dran gewöhnen mussten an den Regionalliga-Fußball. Und dementsprechend haben sie auch 2 Monate gebraucht, bis sie funktioniert haben und haben dann angefangen, richtig guten Fußball zu spielen. Jetzt haben sie es geschafft, einen Großteil der Mannschaft zusammenzuhalten, bis auf 2, 3 Leistungsträger, die abgegangen sind. Und haben es aber geschafft, wirklich gestandenes Regionalliga-Personal oder sogar einen wie Fehler aus der dritten Liga dazu zu holen. Also ich glaube, dass RWE in diesem Jahr von Anfang an deutlich besser funktionieren wird als im Vorjahr, auch wenn nach dieser 9-2, glaube ich, Testspielniederlage gegen Fulda war es, meine ich, erstmal die Angst umging am Steigerwald, aber Auftaktsieg und eine Mannschaft, die in weiten Teilen zusammengehalten wurde und punktuell verstärkt wurde. Also ich habe RWE auch auf dem Schirm. Nicht als Top-Favorit, aber definitiv im erweiterten Kreis.
Ich finde es auch stark, ne? Also so ein Stanislav Fehler, das ist jetzt nicht so, dass der in Sandhausen, du hast es angesprochen, in der dritten Liga nur immer feucht durchgewischt hätte. Der hat schon gespielt. Also der hat auch schon Scorer gesammelt, der hat gespielt, der hat eine wichtige Rolle gespielt und dass RWE den jetzt bekommt, Klammer auf, Klammer zu, natürlich wegen dem Abstieg und allem drum und dran in Sandhausen, das ist klar auch. Die hat mir auch wirklich gut gefallen. Wie gesagt, im Testspiel gegen den Kreisklassisten, das ist ja nochmal gesagt an der Stelle dazu. Ich finde es total charmant, wie das Gerber gesagt hat, als Coach von RWE. Letztes Jahr sind sie ja Dritter geworden in dieser angesprochenen Trainerumfrage, wo er so meinte, ja, wir haben auf alle Fälle so wieder die Ambition, die Großen zu ärgern. Wo ich mir schon mit dem Schmunzeln denke, ja, das klingt so, als ob man sich selbst als Kategorie 7, 8, 9 sieht, ne, so mit einem kleinen Zwinkern. Also das ist auch schon taktisch, glaube ich, ganz gut gesagt gewesen. In meiner Wahrnehmung habe ich sie auch weit oben. Also oberstes Tabellendrittel 100%. Und ich wüsste nicht, und ich glaube, dass, wenn man sich ehrlich macht in Erfurt und das einer hört, dann wird er auch nicken an der Stelle jetzt. Ich glaube, intern wäre es ja total Quatsch zu sagen, Jungs, wenn wir 2 Plätze schlechter sind als letztes Jahr, ist okay. Also du warst Dritter. Das heißt, nach oben ist nicht mehr viel.
Ja, ja, total. Frischer Wind auf jeden Fall in Erfurt auch zu spüren. Es gab nämlich neue elektronische Banden. Auf denen hat sich wahnsinnig toll die Werbung für die Regionalliga-Reform gemacht. Da sprechen wir, glaube ich, gleich noch drüber. Außerdem ein neues kostenloses Stadionmagazin, in das ich kurz reingelesen habe, fand ich auch ganz schön. Und ich bin mal gespannt, was die Erfurter diese Saison so bieten. Ich war auf jeden Fall echt ein schöner Abend da am Freitag. Toller Sonnenuntergang. Die Sonne ging hinterm Stadion unter und es war echt ein...
Im Osten wieder auf, Montag früh.
Und, genau,
so, nämlich.
Ja. Osten wieder auf am Montag früh. So ist es. War auf jeden Fall echt ein toller Auftakt da in Erfurt.
Und dann hast du einen Tag später den... Für mich Top-Favoriten gesehen. Für mich und viele Trainer der Regionalliga Nordost. Du warst beim HFC gegen den BFC.
Trittbettfahrer. Gebiefen, ne?
Man muss sich ja nicht aus dem Fenster lehnen, wenn es keinen Grund dafür gibt.
Ja, also das ist, glaube ich, jetzt nicht zu bestreiten, dass der HFC, glaube übrigens auch in der Umfrage von Sport im Osten, die es gab, bei vielen Fans, nicht nur bei den Trainern, auch bei vielen Fans als Top-Favorit gilt oder galt, mit einem sehr jungen neuen Trainer an der Seitenlinie, der doch, glaube ich, auch positiv aufgeregt war, wie wir jetzt vielleicht vor unserer ersten Podcast-Aufnahme. Also ich habe das Spiel vom Spielfeldrand geschaut und beobachtet die ganze Zeit und muss ehrlich gesagt sagen,
die müssen sich doch auch noch ein bisschen zusammenfinden, die Truppe vom HFC. Also ich war, ja, ich hätte es doch so ein bisschen souveräner, ehrlich gesagt, alles eingeschätzt. Ich muss sagen, ab der 70. Minute, glaube ich, beim BFC gingen so ein bisschen die Körner aus. Also da lag dann doch der ein oder andere immer mal ein bisschen länger auf dem Boden. Und ich glaube, Minute 67 oder so gab es einen ersten Krampf. Da dachte ich auch, naja, hoppla, was war das denn für eine Vorbereitung? Aber ja. Und während dieser Verletzungspausen stürmten dann wirklich sämtliche BFC-Spieler immer wieder zur Bank und haben sich da ihr komisches Gel geholt oder irgendwas zu trinken geholt. Und dann dachte ich so, naja, das ist jetzt hier vielleicht von der Fitness auf jeden Fall, dann werdet ihr eurer Favoritenrolle gerecht. Spielerisch waren sie jetzt zwar, ja, waren schon eher dominant, aber jetzt nicht komplett überlegen. Also da hätte ich doch ein bisschen mehr erwartet, haben dann 1-0 gewonnen. Es gab dann am Ende noch, es war eine ganz kuriose Szene, der BFC-Torwart hatte einen HFC-Spieler gefoult, die hatten schon so oft gewechselt und dann musste ein Spieler ins Tor, ist immer ganz kurios. Aber ja, also so komplette, so wie die Favoritenrolle dem Halleschen FC zugeschrieben wurde im Vorhinein, konnte ich das jetzt nicht so komplett erkennen.
Aber hast du das, also wenn du so offensiv mit Ball, okay, ne, dann vielleicht fehlt es noch ein kleines bisschen, klar, die Abläufe. Wobei ich sagen muss, dass ich zum Beispiel beim Trainer, bei Schröder, das total cool fand, der hat sehr oft mit uns gesprochen. Also ich habe ihn ja in Eisleben am Mikrofon auch gehabt und habe mal so ein bisschen versucht nachzuhaken, was so ein bisschen die Idee ist und weil man ganz klare Strukturen erkennen konnte. Vor allem so mit dem Ball, was so das, also extrem viel über die Halbräume immer wieder links und rechts rein, das war ihm extrem wichtig jetzt in dem Test zum Beispiel. Aber war es gegen den Ball sattelfest für dich oder war da auch noch ein bisschen Harakiri-Modus angesagt teilweise?
Nee, das war schon, ich fand das okay, solide. Ich war jetzt eher so ein bisschen enttäuscht von der Offensivleistung tatsächlich. Ja. Also gegen den Ball war das okay. Ich meine, die haben da mit Löbernsrüben hinten drin ja auch irgendwie das Kraft, mein Krafttier der Regionalliga Nordost.
Ja, dein Löwe, ja.
Der ja auch vor der Partie kein Blatt vom Mund genommen hat und auch gesagt hat, also wir wollen natürlich aufsteigen, alles andere wäre Quatsch. Mag ich dann auch, wenn Spieler sich dann doch so ein bisschen klarer positionieren. Aber ja, genau, nach vorne muss da, glaube ich, einfach noch ein bisschen was passieren. Aber auch da, also auch das war ein schöner Nachmittag. Es war ganz gute Stimmung, es gab eine Choreo. In den ersten 10 Minuten hat die ganze Kurve gesungen, vierte Liga, tut schon weh. Spielerisch tat es mir auch manchmal ein bisschen weh, aber ja, die haben alle Bock, ne? Also das merkt man schon in Halle, finde ich immer, also
sie können ja auch im Großen und Ganzen zufrieden sein. Also der BFC ist, glaube ich, eine Wundertüte nach großem Umbruch. Aber trotzdem bei einigen Trainern auch auf dem Schirm, dass sie sagen, das könnte so diese Überraschungsmannschaft sein, wie es Lok im Vorjahr war. Und wenn du die zum Auftakt zu Hause besiegst, auch wenn es nicht ansehnlich war, dann ist das erstmal für den HFC ein starker Start. Gerade, finde ich, nach einer Saison, wo sie einfach unheimlich viele Punkte völlig unnötig haben liegen lassen und sich dadurch am Ende das große Ziel einfach verbaut haben. Und wenn du dann so reinkommst in die neue Saison, in einer Situation, die auch keine leichte ist, also neuer Trainer, junger Trainer, alle haben dich als Top-Favorit auf dem Schirm, die Kurve sinkt 10 Minuten, vierte Liga tut weh, wir wollen hier raus, seht zu, dass ihr das jetzt auch hinbekommt in diesem Jahr. Also ist ja nicht so leicht und wenn du es dann am Ende mit einem Dreier zu Beginn auf die Bühne bringst, dann ist das erstmal okay für den HFC.
Und vielleicht ist es auch teilweise, also man sagt das ja auch so schön, ne? so dreckig, rotzig, ist vielleicht einfach auch besser, einfach auch um zu schärfen teilweise, ne? Dass du eben jetzt nicht, also ich will jetzt nicht sagen, jeder gewinnt bitte nicht 4-1 das nächste Mal zum Saisonauftakt, das war totaler Käse, ne? Aber dass du einfach auch vielleicht eben eine gewisse mentale Schärfe auch behältst, weil du eben mitbekommst, okay, vielleicht ist eben auch was in der Kabine besprochen ist und natürlich kann es auch, ist ja nur menschlich, dass sich vielleicht auch bei dem Spieler hier und da einschleift, dieses Gefühl von, ja okay, also wenn nicht, wie wäre sonst dieses Jahr, ne? Dass man eben dann direkt signalisiert bekommt mit einem blauen Auge in Anführungszeichen, hey, also das war erkämpft, das war erarbeitet, dieser Sieg, aber das war eben nicht herbeigezaubert, so, ne, mit ein paar Excellence-Fußball, so. Und ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass auch so ein, du hast es ja gesagt, ne, so ein Favorit für alle direkt am ersten Spieltag vielleicht merkt, ja, hier müssen wir trotzdem Staffel, hä? Also,
ja.
Ja, ist schon. Ich glaube, bei der Favoritenfrage müssen wir zumindest auch mal kurz über Carl Zeiss Jena sprechen nach diesem Wochenende. Müssen wir nicht überbewerten, weil sie im Vorjahr auch erlebt haben, wie das ist, wenn man überragend startet und dann kommt irgendwann das Verletzungspech dazu und am Ende reicht es bei weitem nicht, um ganz vorne mit dabei zu sein. Aber so ein 4-1 Auftaktsieg in Babelsberg ist zumindest mal bemerkenswert.
Ich habe Jena vom Gefühl eh auch ein bisschen weiter vorne. Also so vom Grundgefühl. Also meine Top 3, kann ich ganz ehrlich sagen, gestaltet sich aus Halle, Lok und Jena.
Okay.
Stille. Das ist immer gut, ein gutes Gefühl.
Wir werden dich ja anmessen am Ende der Saison.
Offensivmäßig war das auf jeden Fall, glaube ich, von Jena hat das am meisten Spaß gemacht, sich das anzuschauen, das vergangene Wochenende. Und ich würde die auch mit da oben drin sehen. Also das auf jeden Fall haben ja auch einen ordentlichen Anhang mitgebracht. Die haben, glaube ich, ihre Fanfreundschaft zelebriert zum FC Bayern. Da war auf jeden Fall ordentlich was los. Ich bin wirklich mal gespannt. Fakt ist auf jeden Fall, dass in dieser Liga wirklich alles passieren kann. Ne? Also wenn wir gerade, du hast es ja gerade schon angesprochen, guter Saisonstart von Jena, letzte Saison auch von Chemie gar nicht so schlecht reingestartet. Dann wissen wir alle, wie die Saison geendet ist. Aber diese Liga ist einfach, und das macht sie für mich auch immer so spannend, dass da so viel passieren kann. Ne? Man macht sich irgendwelche Favoritenrollen aus und weiß ich nicht, nach 5 Spieltagen sieht das alles wieder komplett anders aus. Also das ist schon, das macht schon Spaß. Wollen wir noch mal ganz kurz über Lok sprechen? Ich frage mich, ob da noch über die andere Sache, also außer über die Rasenheizung, ob da Gras drüber gewachsen ist und ob man das
verdaut hat. Ich melde mich ab heute.
Ob man das verdaut hat, wie die letzte Saison ausgegangen ist. Küppi, du bist ja relativ nah dran, warst ja auch vor Ort letzte Woche, um da so ein bisschen abzuchecken, was los ist. Was denkst du denn, wie es bei Lok aussieht?
Genau, wir haben einen kleinen Regionalliga-Media-Day gemacht, um so ein bisschen Material zu sammeln für diese Saison bei Sport im Osten. Da lag übrigens noch nur Sand im Bruno-Plache-Stadion, noch gar keinen Rasen. Also es ist wirklich eine Frage von Tagen und es wird eine Punktlandung, wenn dann da gespielt werden soll. Und man hat den Jungs, da waren sie auch ganz ehrlich im Interview schon angemerkt, dass sie daran noch zu knabbern haben und auch sagen, das ist eine Wunde, die vielleicht nie heilen wird, was da in Havelse passiert ist. Also die ersten Wochen nach diesem Spiel in Havelse, die müssen richtig schlimm gewesen sein, wo sie gesagt haben, wenn wir nicht gerade in Malle im Bierkönig auf dem Tisch standen, dann haben wir immer dran gedacht und es war immer unerträglich und jede Sekunde.
Deswegen waren die 4 Wochen auf Malle, ne?
Sie hatten sicherlich kurz in Planung. Aber jeder Tag zu Hause, wenn man auf der Couch lag und sich gedacht hat, boah, wie konnte das jetzt am Ende noch schief gehen nach so einer geilen Saison, muss man sich mal überlegen. Keiner der 90 Regionalligisten in Deutschland hat so viele Punkte geholt wie Lok Leipzig. Und am Ende sind sie der eine Meister, der nicht hochgehen darf. Es ist wirklich ein Fiasko und ungerecht hoch 10, aber so ist es nun mal. Da hatten sie sehr lange dran zu knabbern und haben dann aber irgendwann auch gesagt, als die Vorbereitung wieder losgegangen ist, nach den ersten Testspielen, wenn wieder Zug reingekommen ist, neue Leute dazugekommen, so ein bisschen Bewegung im Kader, das bringt es ja auch mit sich, wenn da einfach neue Stimmung auf dem Platz herrscht, dann hat man schon gemerkt und realisiert, es ist jetzt halt so und jetzt müssen wir wieder loslegen. Und deswegen glaube ich, muss man Lok auch auf dem Schirm haben. Also es war eine außergewöhnliche Saison im letzten Jahr und es wird unheimlich schwer, die zu wiederholen. Aber wenn die Transferpolitik von Toni Wachsmuth und Jochen Seitz wieder so einschlägt wie im Vorjahr, dann sind sie mit dabei.
Vielleicht ein ganz guter Übergang, das, was du gerade schon angesprochen hast. Keiner hat so viele Punkte geholt in der letzten Saison von den Regionalligisten wie Lok. Um mal über die Regionalligareform zu sprechen. Denn da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Letzte Woche sind Magdeburg und Schalke als zwei große Zweitligisten dazugekommen. Wie ist denn da so der...
Da muss der Dortmunder ein bisschen schmunzeln, wenn er den FC Schalke als einen großen Zweitligisten bezeichnen darf.
Das Schöne ist, ich hab eine Schlagzeile gesehen oder die Kommentare generell unter diesem Post waren überragend. Also das hat Schalke auch irgendwo geteilt oder ein paar Fan-Accounts von Schalke. Und es stapeln sich Schalke-Kommentare oder eher BVB-Kommentare unter diesem Aufstiegsreform-Post. Und die schreiben alle sowas wie, ne, sehr logisch, dass Schalke mit dabei ist. Die profitieren ja auch bald davon und so. Also es ist wirklich, ich musste echt so lachen. Und ich kann, Gregor, ich fühle diese Schadenfreude ein bisschen. Es ist, aber natürlich, also jetzt kurz ernsthaft, dann Gande Küppi zurück zu dir. Es ist natürlich trotzdem ein Brecher, ne? Also es ist einfach der drittgrößte Verein, period, in Deutschland, Punkt, nach allem. Und wenn der halt schon mit dabei ist, ist das ja ein Megazeichen für den Fußball.
100%, also all dieses Geflaxe aus der Dortmunder Ecke, das ist natürlich absolut selbstverständlich und nachvollziehbar. Wenn man den Fußball im Ruhrgebiet kennt, dann weiß man, dass er ähnlich emotional begleitet wird wie der im Nordosten. Aber man muss natürlich sagen, Hut ab vor dem FC Schalke 04 mit dieser Strahlkraft und mit dieser Wucht und mit all dem, was dieser Verein verkörpert, sich in den Dienst dieser Sache zu stellen. Das ist wirklich beeindruckend und das bringt diese Initiative natürlich massiv nach vorne, weil das zum ersten Mal ein Verein ist, der wirklich, ich will nicht sagen, was darstellt, aber der einfach mit dieser Größe was bewegen kann. Wir haben Union, großer Ostverein, aber bei weitem nicht das Kaliber, das der FC Schalke darstellt.
Ist ja auch ein bisschen untergegangen, muss ich sagen. Also das ist ein Bundesligist, Union Berlin, ne?
Genau, die sind vorne
unterschrieben. Aber es ist irgendwie, also ich habe auch gedacht, in der Wahrnehmung, dass es so der erste Bundesligist ist, habe ich gedacht, kommt ein bisschen mehr bei rum, aber es war nicht wirklich so.
Ja, und das ist, glaube ich, jetzt bei Schalke einfach nochmal ein anderes Kaliber, weil es noch dazu ein Verein aus dem Westen ist und aus der zweiten Liga. Nur Dortmund und Bayern haben noch mehr Mitglieder und wenn ein solcher Verein sagt, da sind wir dabei, weil das ist wichtig, dann erhöht das natürlich den Druck.
Müssen wir nochmal ganz kurz vielleicht in einem Satz erklären, was da überhaupt Phase ist bei der Regionalliga-Reform. Also wenn wir über starke Zeichen sprechen, übrigens, wie gesagt, es war nicht nur auf den Banden in Erfurt, auf den neuen, dafür Werbung zu sehen, sondern es hat ja auch fast bei jedem Spiel, haben die Mannschaften vorher auch ein Bild gemacht mit einem großen Banner. Regionalliga-Reform 2025 und es geht eben darum, dass es viele Vereine und auch Fans nicht so schön finden, dass eben einer aus den Regionalligen oder dass nur die Regionalliga Südwest und West die direkten Aufstiegsplätze haben und die Regionalliga Nord, Nordost und Bayern haben ein rollierendes System und spielen dann immer noch in einer Relegation quasi einen Aufsteiger aus. Und das ist nicht fair, weil, wenn wir über Lok Leipzig sprechen, als sehr dominierender Meister letzte Saison eben nicht aufzusteigen, ist einfach, ja, unfair. Jetzt gibt es einen neuen Slogan, der da drunter steht jetzt auch immer bei den Bannern, der heißt Jetzt oder Nie, richtig?
Genau. Stand zum ersten Mal jetzt mit dabei auf diesen Bannern, die im Übrigen, weil du gerade von der Werbebande gesprochen hast, auch in Oberhausen jetzt dauerhaft zu sehen sein wird. Also ja, RWO cool. Ist ja eine so eine treibende Kraft im Westen mit dem Vorstandsvorsitzenden Markus Uhlich, der das Ganze im Westen koordiniert und RWO wird das auch sowohl in der Fankurve als auch auf den Werbebanden jetzt dauerhaft präsentieren, dieses Aufstiegsreformthema. Ja, und Jetzt oder Nie ist tatsächlich ein neuer Slogan, aber ich finde, er trifft den Kern der Sache, weil wir haben seit Jahren immer wieder diese Diskussionen und noch nie in der Geschichte dieser Debatte wurde das Ganze so professionell und mit so viel Vehemenz nach vorne getragen, wie es im Moment der Fall ist, dass man es schafft, Bundesligisten für diese Sache zu gewinnen, den FC Schalke für diese Sache zu gewinnen, dass der gesamte Osten mit ganz wenigen Ausnahmen geschlossen steht und sagt, Leute, hier muss sich was ändern und das ligenübergreifend. Das ist einfach absolut bemerkenswert, was da bislang schon erreicht wurde. Im Umkehrschluss heißt es aber auch, wenn das jetzt nicht zum Erfolg führt, dann bekommst du diese Regel auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte nicht mehr weg. Also Jetzt oder Nie trifft schon den Kern der Sache. Und erhöht natürlich den Druck zum einen für die Initiative selbst, aber zum anderen auch in Richtung der Verbände, weil die Vereine ganz genau wissen, es ist jetzt an der Zeit, diese grenzenlose und unsägliche Ungerechtigkeit zu beenden.
Ja, man kann es nur hoffen. Also ich glaube, da ist unsere Meinung auch generell einheitlich wahrscheinlich von uns dreien hier im Podcast. Ich glaube auch von vielen Menschen, die den hören, glaube ich, ein Meister muss aufsteigen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Lass uns gerne noch einen Hops weitermachen, weil ich will natürlich nicht hier Gregor irgendwie in drei Stadien lassen und dann den Sonntag runterfallen lassen. Das wäre ein bisschen unfair. Ich glaube, du hast zwei Mannschaften gesehen, die wahrscheinlich erstmal perspektivisch mit dem Aufstieg nicht viel zu tun haben werden. Das ist die BSG Chemie und Magdeburg 2. Wobei man sagen muss, Magdeburg 2 hat mich sehr überrascht. Die haben 2-0 gewonnen. Und auch da können wir uns ja ehrlich machen, Gregor. Auch da hast du uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, Stimmung bei Chemie top-notch, aber fußballerisch war es trockener Kanten mit Wasser. Also
ja, also auch die BSG Chemie Leipzig hat natürlich im Sommer einen Riesenumbruch zu verzeichnen gehabt. Es ist eine sehr junge Mannschaft, es gibt wirklich sehr viele Abgänge, sehr viele Zugänge, sehr viele gestandene Spieler, so ein Bellout ist weg. Und ich glaube, die müssen sich erstmal noch ganz schön finden. Ich fand, in der ersten Halbzeit sah das sogar ein bisschen besser aus, ein bisschen präsenter. In der zweiten Hälfte kriegst du dann halt irgendwie, ja gut, ein gut ausgespieltes Gegentor und dann ein sehr unglückliches und abgefälschter Ball. Da könnte der Torwart auch nichts mehr machen. Das ist dann irgendwie bitter. Aber ich muss schon sagen, es gab, glaube ich, doch so eine gewisse Euphorie, so eine Aufbruchsstimmung. Dann hatten wir das schönste Trikot der Regionalliga Nordost wahrscheinlich. Und ja, dann war ich doch so etwas, und vielleicht nicht nur ich, doch so ein bisschen reserviert dann so nach der zweiten Hälfte, weil ich mir da vielleicht ein bisschen mehr ausgemalt hätte. Magdeburg hat eine junge Truppe, die machen das halt gut, ne? Die, weiß ich nicht.
In Unterzahl, muss man sagen, ne?
Stimmt, ganz vergessen. Unterzahl sogar, war ich über 14 Minuten. Haben aber vielleicht auch so ein bisschen so eine Einstellung, wir haben ja eh nichts zu verlieren. Ich bin mal gespannt, also ob das wirklich anders wird als in der letzten Saison bei Chemie, das weiß ich nicht. Aber auch, ja, so ein erster Spieltag, wie gesagt, sagt auch noch nicht so viel aus. Ich fand die Aussage vom Chemietrainer, von Adrian Alipur, der hat ein langes Interview gegeben in der Leipziger Volkszeitung am Samstag und meinte, Sieger zweifeln nicht und Zweifler siegen nicht. Das hat erstmal das
passt. Das hängt in der Kabine. Vielleicht kann uns mal irgendeiner aus der Mannschaft direkt, wenn das jemand hört, mal schreiben, ob das irgendwo in der Kabine hängt. So als Motivationskühlschranktapete oder so, weißt du? Das klingt so nach einem richtig schönen Kühlschrankspruch. Der, wenn du mit 12 Punkten aus 4 Spielen startest, da sagst du, ja, ist ja geil, ne?
Nö.
Wenn du halt mit 4 Punkten aus 12 Spielen startest, ist halt scheiße.
Glaube ich auch. Musst du aufpassen. Also,
muss kämpfen.
Die Saison ist ja ganz anders verlaufen, als man sich das erhofft hat, mit Trainerwechsel und so weiter und so fort. Und am Ende hat man mit Ach und Krach die Klasse gehalten. Ich glaube schon, Gregor, du hast das sicherlich auch wahrgenommen auf dem Norddamm, dass da die Angst umgeht, dass man sich in ähnliche Fahrwasser begibt in diesem Jahr.
Ja, also gut, da wurde jetzt, sag mal so, da haben ja auch die Leute, das, was ich gerade meinte, ne, erster Spieltag, jetzt alles gut, so, ne, aber klar, die Angst ist irgendwo immer da, weil das dann eben auch sehr schnell gehen kann in dieser Liga. Aber wir wollen natürlich jetzt auch, jetzt haben wir ganz viel über die vierte Liga geredet, aber wir wollen natürlich auch unsere anderen Ligen abdecken und mal so ein bisschen schauen, was eigentlich noch so passiert. Nächstes Wochenende starten Liga 2 und Liga 3. Großer Kracher in Aue direkt. Rostock ist zu Gast. Ihr werdet beide auch dieses Spiel covern und vor Ort sein. Wie viel Bock habt ihr denn auf diesen Ostkracher und was erwartet ihr euch?
Paddy, du darfst.
Darf ich anfangen? Also ich habe unglaublich Bock. Also ich habe unglaublich Bock, weil das ist, glaube ich, nicht nur für eine Mannschaft cool, sondern irgendwo auch für uns in unserem Job, ne? Wenn man direkt mit einem Kracher reinsteigen kann irgendwie in seine persönliche, individuelle Saison, geschäftlich gesehen, finde ich das extrem cool, weil direkt auch bei uns Druck drauf ist und direkt Freude da und man merkt auch den Jungs an, dass es, die haben unfassbare Vorfreude. Also das höre ich so aus der Mannschaft, dass die wirklich, also die haben eine extreme Ungeduld, weil die Chemie auch extrem gut ist. Die haben ja auch viele Neuzugänge geholt. Ich finde, Matze Heidrich hat da einen Top-Job gemacht. Auch der hat die Profile, die gegangen sind, quasi in Anführungszeichen 1:1 ersetzt. Also ein Beispiel zum Beispiel, Vukancic, war ja klar, dass er geht. Und du holst eben dann einen Ryan Malone beispielsweise. Das heißt so Brecher für Brecher, ne? Und einen Ryan Malone, ne? Rostock-Vergangenheit, Magdeburg-Vergangenheit, Lok-Vergangenheit. Kein Unbekannter. Ich glaube, es gibt keinen bekannteren Einwurfwerfer im deutschen Fußball. Ich glaube, Ryan Malone kennt jeder. Ohne zu wissen, vielleicht, wo. Ja, ist echt so, ne? Also ich, keine Ahnung. Also ich, selbst Leute, die nicht vierte, dritte Liga gucken, Ryan Malone, wenn ich denen sage, das ist der, der so 40 Meter einwirft, ah ja, hier kommt Ryan Malone, klar. So.
Der Ryan Malone.
Weißt du, es ist halt wirklich so. Und so geht es halt überall durch. Und in Aue, die Stimmung ist überragend. Ich höre das von Spielern, dass die Chemie, wie gesagt, top ist, dass das extrem schnell zusammengewachsen ist. Und alle posten, also Mendel hat zum Beispiel gepostet, Marvin Stefanek hat es gepostet, diesen Beitrag von Aue bei Instagram, also gerepostet, ja, wir haben schon 11.500 verkauft und die wollen pushen, das ist halt direkt und wir wissen, in Aue ist das nicht häufig so, dass eben bestmöglich die Hütte direkt brechend voll wird. Es sind, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man diese 12.000 schon überschritten hat, weil die 11.500 auch schon ein paar Tage alt sind, ungebrochen. Und wenn ich so in meine DMs gucke, in mein Postfach, auch bei den Rostock-Fans, also der Gästeblock wird auch direkt komplett voll sein und ich vertraue ein bisschen drauf, auf das, was ich so höre, aus beiden Fanlagern, dass wir uns da auch im Bereich Ostkunst bewegen können, in beiden Blöcken bestmöglich, Klammer auf, was auch immer das bedeuten darf oder nicht darf oder sollte, Klammer zu. Deswegen, ich gehe davon aus, dass es direkt im positivsten Sinn hoffentlich richtig scheppert und werde mitscheppern. Küppi, schepperst du mit?
Ich scheppe auch mit und freue mich ebenso wie du da richtig drauf, dass es gleich zum Auftakt so einen geilen Ostkracher gibt. Bin sehr gespannt auf den FC Erzgebirge Aue. Also aus der Mannschaft hört man ja nur gute Signale, nachdem die Vorsaison wirklich schwer verlaufen ist oder ganz anders verlaufen ist, als man sich das erhofft hat. Auch bedingt durch eine Menge Verletzungspech, muss man dazu sagen. Aber wenn man bis zum Ende latent in Abstiegsgefahr schwebt, trotz der Neuverpflichtung auf der Trainerbank Jens Hertel, dann hat man sich das ganz anders erhofft im Erzgebirge. Aber was man so hört, in der Mannschaft scheint da jetzt im Sommer eine klare Entwicklung erkennbar zu sein, weil Neuzugänge sofort integriert. Jens Hertel, der jetzt richtig Zeit hat, seine Ideen da zu implementieren. Von daher glaube ich schon, dass wir in diesem Jahr einen anderen FC Erzgebirge sehen werden als in der Rückrunde der Vorsaison. Und bei Hansa, glaube ich, können wir uns auch auf eine Menge freuen. Also Hansa gehört für mich zu den Top-Favoriten der dritten Liga. Die wären vielleicht im Vorjahr schon aufgestiegen, wenn sie nicht am Anfang unter Bernd Hollerbach so katastrophal gestartet wären. Aber seitdem bringt man da am Werk ist, am Steuerrad steht, sind die richtig gut unterwegs, haben sich stark verstärkt. Vogel, Sammer, 50 Bundesligaspiele, über 200 Zweitligaspiele. Also da kommt einer, der richtig was verkörpert. Und wenn Hansa das ansatzweise so auf die Platte bringt wie über weite Teile der Vorsaison, dann werden sie ganz vorne mit dabei sein, denke ich.
Schauen wir mal, was es gibt. Ich erinnere mich gerne an das Spiel in der letzten Saison, als Hansa zu Gast war im Erzgebirge. Da gab es auf jeden Fall eine schöne Choreo von der von den Erzgebirgsfans. Da
gab's mit der lauteren Fischkopfsuppe.
Mit der Fischsuppe und das ist auf jeden Fall, diese Duelle sind natürlich super. Ich bin auch mal gespannt. Aue hat sich, finde ich, irgendwie okay verstärkt mit Weinhauer von Jena und Guttau, den sie ja auch noch geholt haben aus München. Ich bin wirklich auch mal gespannt, weil ich mich auch noch an den Anfang der letzten Saison erinnere, wo es dann so hieß, ja doch, Aufstieg ist für uns natürlich immer ein Thema und man weiß ja auch, wie groß dieses Streben und Begehren ist im Erzgebirge nach dieser zweiten Liga, die da ja auch gerne mal als Champions League bezeichnet wird. Das hat wirklich gar nicht geklappt letzte Saison, aber ja, schauen wir mal vielleicht.
Also was ich sagen kann ist, also die Vorbereitungen sind, glaube ich, bekannt unter Jens Hertel. Thema Fitness, gerade weil wir auch das Thema Verletzungen ja hatten,
das war krass.
Also das war ja auf einem Level, das war ja wirklich unseriös. Also das war ja wirklich total verrückt.
Ich habe eine kleine Kritik hier von Paddy Fritsche hier.
An was konkret? Achso, du meinst so am trainingswissenschaftlichen Stab und so am erste Team und Co., ja.
Hier auch mal direkt, Folge auch mal direkt, ja.
Na gut, also die Frage muss ja schon erlaubt sein, ne? Also ich meine, wenn du so viele Verletzungen hast, das ist klar, dann irgendwann wird es ein Selbstläufer, weil du dann dich ja auch immer selbst dezimierst, ne? Also fit sind die Jungs alle. Also ich glaube, eine Jens-Hertel-Vorbereitung mitzumachen und danach nicht fit zu sein, ist unmöglich. Das ist ein Oxymoron, das schließt sich aus, das funktioniert einfach nicht.
Ja.
Deswegen, also ich bin auch sehr, sehr gespannt, weil ja auch zum Beispiel, ne, jetzt letzter Testspielsieg gegen Energie Cottbus, wo wir vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen können. Das war schon echt sehr stark. Allgemein die Vorbereitung von Erzgebirge Aue, die fand ich sehr, sehr in Ordnung. Auch die Spiele, die sie gespielt haben und Co. Auch die, klar, vor allem der Sieg gegen die Krokusblüte Drehbach war unfassbar stark.
Pranne Thalheim, müsst ihr vergessen.
Der war, genau. Ja. Aber Cottbus, da bin ich halt sehr gespannt, ne? Weil ich glaube, das auch so Thema Lok, bisschen abgeschwächter vielleicht, auch noch in den Köpfen drin ist. Und das zweite Jahr, das berühmte, jetzt in der dritten Liga, auch viele Abgänge gehabt und Co. Da bin ich ein bisschen gespannter noch. Wie seht ihr das, Jungs? Also Cottbus, ob die das wiederholen können, diesen Run, die Saison, oder wird es eher schwierig?
Ich sehe es wie du. Also Pele Wollitz hat das ja letztes Jahr auch schon gesagt. Wir müssen es dieses Jahr durchziehen, jetzt oder nie, weil das nochmal so zu wiederholen, wie wir es dieses Jahr schaffen, das wird unheimlich schwierig und dem schließe ich mich an. Also das war eine außergewöhnliche Saison. Man hat am Ende gemerkt, dass die Leichtigkeit einfach weg war. Als der Aufstieg ausgerufen war als Ziel, hat plötzlich der Kopf zugemacht und dann eben auch die Beine. Mal sehen, wie sie das kompensieren können. Ist, glaube ich, unheimlich wichtig, dass Cigerci bleibt. Da gab es ja diese Transferposse mit Alemannia Aachen, wo sich der Kaderplaner Erdal Celik immer wieder öffentlich geäußert hat, wo dann Energiepräsident Lemke relativ deutlich gesagt hat, wäre gut, wenn er endlich mal den Mund halten würde.
Cottbus Hoeneß.
Da hat es gut gescheppert im Hintergrund, aber Stand jetzt bleibt Cigerci und das ist unheimlich wichtig, weil er ist einfach vielleicht der geilste Zocker, der der dritten Liga. Ja, und jetzt starten sie gleich mal mit einer Standortbestimmung gegen den ersten FC Saarbrücken, dem sie im Vorjahr den Vortritt lassen mussten.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Also erstmal würde ich, glaube ich, Pele Wollitz ist 60 geworden, glaube ich, vorletzte Woche. Dem würde ich auf jeden Fall eine ruhigere Saison wünschen als nächstes Jahr. Also
ja, da waren ja auch noch Wünsche auf jeden Fall an dieser
Stelle. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Aber da gab es ja auch diese Posse um Maximilian Kraus, weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Da gab es ja minutenlange Pressekonferenzen und er hat in typischer Manier sich da wieder geäußert. Ich würde der Region vor allem wünschen, dass die eine souveräne Drittligasaison spielen und da einfach überdauern. Cottbus ist ein Fußballstark. Fußball zu Cottbus waren dann nicht wichtig. Und ich glaube, ich würde da lieber erstmal auf längere Sicht dritte Liga fahren, als dann direkt dann wieder so anzugreifen und dann so eine wirklich kräftezehrende Saison wie letztes Jahr dann vor allem emotional wieder zu haben. Ich baue jetzt natürlich viel auf den 4T-Sturm mit Timmy Thiele und Ted Tatamosch. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
Ja. Kommentatorin Gold, Gregor, hast du gerade ausgegraben.
Ja, ist Eifel oder Matthäus?
Vergangenheit.
Eifel oder Matthäus, Ted Tatamosch. Da muss. Hoffentlich steht der mal bald in der dritten Liga am Rand.
Und ja, das muss Kübi einfädeln, oder? Wie? Das muss er irgendwie, weiß ich nicht.
Ich frage mal nach.
Ja, auf jeden Fall interessant auch, was in Cottbus passieren wird. Ja, wollen wir noch auf die zweite Liga schauen?
Ja.
Haben wir zwei große Vereine dabei. Schauen wir doch direkt mal, fragen wir mal den Dynamo-Experten. Wie sieht's denn aus? Bei deinen Dresdnern. Super Stimmung, aufgestiegen letztes Jahr. Nach dem letzten Aufstieg in die zweite Liga ging das relativ schnell wieder nach unten. Wie ist es denn jetzt eigentlich in dieser Saison?
Was ich wahrnehme, ist natürlich viel Gefühl. Also auch klar, dass man da aus der Mannschaft hört, das gleiche, was man überall hört. Vorbereitung ist super, Stimmung ist super gut. Die haben mit Conny Faber jemanden dazu gewonnen, der vor allem so im Bereich, glaube ich, Stimmungskanone auch gut funktioniert. Der das auch in meiner Wahrnehmung ein bisschen auflockert. Conny Faber übrigens, das ist für uns das erste Interview sehr, sehr wichtig. Der kann mit der Nase Blockflöte spielen. Hat er selbst gesagt tatsächlich, deswegen, das ist, was wir uns 100% auch als MDR aufschreiben müssen, also das müssen wir irgendwann schleunigst uns mal belegen lassen irgendwie.
Hätte was fürs Intro einspielen.
Er wollte, das ist natürlich stark, ja, das wäre wirklich, also das wäre sehr, sehr cool. Es ist ein total positiver Typ und allgemein die Transfers, die sorgen schon für gute Laune, aber es ist jetzt nicht so, dass die Meute eskaliert. Das kann man schon auch nicht sagen. Also man hat es ja bei Thomas Stamm gemerkt, letztes Jahr auch schon mit Mika Bauer zum Beispiel in der Winterpause mit der Laie, dass er gerne mit Jungs arbeitet, die er eben aus Freiburg auch kennt, so von der zweiten Mannschaft. Jetzt ist der Transfer mit Luca Herrmann quasi auch lustigerweise Paderborn, hat da auch nicht so wirklich funktioniert. Genauso einer in dem Schlag drin, der in Dresden auch eine gute Rolle gespielt hat, auch Teil des Kaders war, aber eben der jetzt nicht aufgestiegen ist vor zwei Saisons. Das haftet ihm jetzt nicht großartig an, aber es ist jetzt nicht so, dass das ein Transfer ist beispielsweise, der für Eskalation sorgt. So. Und auch unter Ferner, der wurde bejubelt beispielsweise in der letzten Spieltag-Veröffentlichung gegen Unterhaching, das war komplett irre. Also die haben den vom Spiel ja hingesetzt oben auf die Leinwand und haben das eingespielt, dass er eben bleibt. Und das war ein Champions-League-Torschrei. Also das war krass. Und dann war es aber so, dass die Offensive ganz schön stockt in der Vorbereitung. Es sind Traumtore dabei gewesen, das hast du immer. Ne? Jetzt zum Beispiel denke ich da an Zaza gegen Ried beispielsweise in Österreich. Jetzt hast du gegen Freiburg 3-3 gespielt, alles gut. Aber zum Beispiel diese 2-0-Nummern jetzt im Volkswagen Cup, den wir auch übertragen haben, gegen Zwicke vor allem. Und dann höre ich in einem Gespräch Thomas Stamm zum Beispiel sagen, wo ich ihm auch recht gebe, ne, das ist, ja klar, wir hatten ja Chancen für 8 Tore, das stimmt schon, aber das ist sowas, was zum Beispiel in der Fanszene wild diskutiert wird, dass man sich noch einen Stürmer wünscht, 100%, dass man einen Knipser möchte, weil man eben das Gefühl hat, man ist nicht effektiv genug vorne in der Offensive. Im Tor habe ich das Gefühl, besteht eine gewisse Uneinigkeit. Ich gebe jetzt nur das wieder, was ich erstmal von den Fans vom Gefühl her bekomme. Lennart Grill, glaube ich, kommt mit der Ambition zu spielen. Tim Schreiber ist aktuell sehr angeschlagen. Genau. Ich glaube, das wird auch ein spannendes Duell werden, kann ich mir vorstellen, dieses Jahr im Tor. Und Grill. Ich meine, Schreiber, wie gesagt, körperlich einfach nicht aktuell auf der Höhe. Grill wird starten, höchstwahrscheinlich. Gegen Fürth, das wird so sein. Und was es für mich auch noch braucht, ist mehr Maschine. Sage ich mal, also es ist schwer zu formulieren. Ich habe das Gefühl, wenn ich zum Beispiel auf die linke Seite schaue, da hast du jetzt mit Faber jemanden geholt, eben dazu, aber die linke Seite bestand davor beispielsweise aus einer Risch- und Kota-Kombination. Super Jungs, sympathisch und fußballerisch auch in der dritten Liga echt gut funktioniert auf der linken Seite, aber die wiegen beide zusammen halt 60 Kilo. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass ich mir so, ich wünsche mir noch also ein, zwei Brecher, glaube ich, die Dresden braucht, einfach auch für eine gewisse Physis, denn in der zweiten Liga, das wisst ihr selber, da hast du halt eben nicht nur filigrane Spieler, du hast filigrane Spieler, die aber auch teilweise 85 Kilo haben können und athletisch eben extrem gut austrainiert sind. Und wenn du halt hinten auf den Toni Leistner prallst, dann ist für den Kota halt Schluss. So, das hast du halt auch in dem halben Jahr Regensburg zur Liga gesehen, was er gespielt hat. Das hat halt auch einen Grund gehabt, warum Regensburg gesagt hat, okay, den geben wir nach Dresden ab, so für die Rückserie. Weil der in der zweiten Liga eben auch aus physischen Aspekten heraus nicht so gut funktionieren konnte. Und deswegen, glaube ich, ist die Stimmung gut, weil es Dresden ist, weil es Dynamo ist, weil es Aufstiegseuphorie ist. Wenn ich aufs Auftaktprogramm gucke, führt auswärts, dann kommt Elb Classico, dann kommt Mainz Pokal und dann geht es auch schon direkt weiter, dann kommt Fix Schalke und Co. Das ist jetzt nicht so einfach, das Auftaktprogramm. Und ich glaube, das kann eben auch kippen in Dresden schnell, weil auch das ist Dynamo.
Ja, man muss einfach die Frage stellen und Dynamo muss sie beantworten, ob man gelernt hat aus dem, was beim letzten Aufstieg passiert ist. Es ist einfach ein unglaublich schwieriger Schritt von der dritten in die zweite Liga, vielleicht der schwierigste überhaupt im Fußball, weil oben haben wir die DFL, die entsprechend auch Fernsehgelder bezahlt und darunter haben wir die dritte Liga, die sich in dieser Frage auf einem anderen Niveau bewegt. Und es hat in den letzten Jahren immer wieder Vereine gegeben, die es eben nicht geschafft haben, sich zu etablieren. Osnabrück ist wieder runtergekommen, Magdeburg nach dem ersten Aufstieg wieder runtergekommen, Braunschweig kämpft Jahr für Jahr, um nicht wieder abzusteigen in die dritte Liga. Also dieser Schritt, der ist unheimlich schwierig. Und da wir ja sowieso über den ersten FC Magdeburg auch noch sprechen wollen, muss Dynamo, auch wenn man es in Elbflorenz nicht so gerne hört, sich vielleicht den FCM zum Vorbild nehmen, weil der hat es tatsächlich geschafft. Nachdem man einmal kläglich gescheitert ist, aufgestiegen, sofort wieder runter, dann fast durchgereicht bis in die Regionalliga. Aber was da mittlerweile passiert ist und aufgebaut wurde, das ist schon bemerkenswert und das ist ein Weg, den Dynamo auch gehen muss und wenn alles passt, auch gehen kann. Also Thomas Stamm ist, glaube ich, einer, der in der Lage ist, das alles zu überschauen. Man wurde ja auch gehandelt als Cheftrainer in Freiburg, da ist es dann Schuster geworden, aber Thomas Stamm ist mit Sicherheit in der Lage, da die richtigen Schlüsse zu ziehen bei Dynamo.
Und Dresden kann es auch, ne? Also die haben es auch schon mal anders bewiesen. Ich erinnere mich an die Saison 16-17 beispielsweise. Da habe ich lange mal mit Marcel Hilsner drüber gesprochen, der ja auch bei Rostock bekannte Nummer war, bei Chemie gespielt hat, bei Dynamo dieses eine Jahr hatte. Der hat mir gesagt, 16-17 hatten wir einen Kader, wo auch alle vorher gesagt haben, nach dem Aufstieg, ja, das ist schwierig, ne? Ganz schwierig. Am Ende wirst du Fünfter, das ist die beste Saison all time. Nach der Wende bilde ich mir ein, abgesehen von den Bundesliga-Jahren, aber seit eben, wo es ganz runter ging, ist es die beste Platzierung gewesen. Und er hat gesagt, dass das unglaublich krass ist und in Dresden eine Macht haben kann. Und ich glaube, darauf vertrauen sie auch und das traue ich der Mannschaft 100% auch zu und dem Trainerteam. Die Chemie war eine ganz besondere. Also Hilse hat zu mir gesagt, ja, ich habe das noch nie so erlebt, in keiner anderen Mannschaft vorher und danach, dass nach jedem Training haben sich 5, 6, 7, 8 Jungs gefunden, sind zusammen essen gefahren. Also nicht nur 2, 3, sondern wirklich riesengroße Gruppen. Und da war auch einfach viel Spaß in der Truppe drin, obwohl es individuell die Mannschaft war mit vielleicht den schlechtesten, in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen, Spielern in diesem Jahr. Und es war auch in der Saison 16-17 die Mannschaft mit dem mitgeringsten Marktwert. In dieser Saison ist es das wieder. Es ist die Mannschaft mit dem geringsten Marktwert, aber ich gehe 100% davon aus, zusammen mit der Kurve und mit der ganzen Stadt, wenn die Stadt ein bisschen ruhig bleibt.
Und mit der Nasenflöte.
Und mit der Nasenflöte von Conny Faber, dass das 100% funktionieren kann. Aber du musst eben dieses Gefühl wieder kreieren, wo sie auch ganz viel dran arbeiten im Trainingslager und Co. Diese Teamchemie und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist, glaube ich, essentiell wichtig im Dynamo-Land.
Ja. Gregor, du hast die zweite Mannschaft vom FCM schon gesehen. Was traust du der ersten zu? Wenn wir da noch einmal über den letzten Zweitligisten sprechen, den wir haben.
Also komische Saison ja, ehrlich gesagt, letzte Saison auch, ne? Also so halb um den Aufstieg mitgespielt, aber fast ein Jahr zu Hause nicht gewonnen. Was du auf jeden Fall ja gerade schon gesagt hast, die haben sich irgendwie etabliert in der zweiten Liga. Da ist einfach auch, was da für ein Rückhalt ist, ne, in diesem Stadion, das ist auch der Wahnsinn, obwohl man eben auch so lange dann zu Hause nicht gewonnen hat. Jetzt hat mit Barış Artık jemand verlängert, der, glaube ich, essentiell wichtig ist für den Kader. Sie haben allerdings auch einen neuen Trainer. Ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, dass die sich einfach weiter so etabliert dann, oder dass sie weiter so etabliert mitspielen können in der zweiten Liga. Weiß nicht, ob die jetzt das Ziel Aufstieg ausrufen sollten. Ich glaube,
da haben wir schon einen Rüffel abgeholt, ehrlich gesagt. Trainingslager, die waren hier in Bad Wörishofen, also anderthalb Stunden Autofahrt von mir zu Hause. Da war ich für einen Dreh da und habe Ottmar Schork interviewt und habe ihn gefragt, was macht das jetzt mit der Mannschaft und was bedeutet das für die Transferpolitik, wenn man das große Ziel im Vorjahr nicht erreicht hat? Und da hat er ganz normal, solide geantwortet und als die Kamera aus war, hat er gesagt, also das ist ja wirklich der größte Schwachsinn. Das große Ziel, wer spricht denn über sowas? Was ist denn los? Und da habe ich gesagt, ich verstehe schon, was Sie meinen. Keiner kommt auf die Idee, den 1. FC Magdeburg zum Aufstiegsfavoriten zu erklären und keiner erwartet, dass man das zum Ziel erklärt, aber es liegt ja in der Natur der Sache. Wenn du Fußballer bist und vorne mit dabei bist, dann wird es am Ende auch schaffen. War vielleicht ein bisschen unsauber formuliert und da hat er mich sofort mal eingenordet, der Ottmar Schork. Aber ich glaube auch, dass es für den FCM wirklich eine interessante Saison wird. Also Christian Tietz hat da so viel bewegt in seinen Jahren in Magdeburg und hat sie dahin geführt, wo sie dann im letzten Jahr halt auch standen. Jetzt ist er gegangen nach Hannover. Mit Markus Fiedler kommt einer, der in Stuttgart Profifußballerfahrung gesammelt hat als Trainer von Stuttgart 2. Hat da sehr gute Arbeit geleistet, hat den VfB mit, ich glaube, der jüngsten Mannschaft der Liga zum Klassenerhalt geführt, weil man in einer Phase, in der wirklich der Druck immens war, und das sagt ja dann doch eine Menge aus über eine Mannschaft und auch über ihren Trainer, in einer Phase, wo der Druck immens war, obwohl da so viele junge Spieler mit dabei waren, es geschafft hat, die wichtigen Punkte alle einzufahren. Ob er das jetzt in Magdeburg dann auch so weiterführen kann und den FCM wieder da oben hinführen kann, das bleibt abzuwarten. Martijn Kaas, glaube ich, Schlüsselpersonalie. Im Moment sieht es so aus, als würde er bleiben. Gladbach war interessiert, hat sich jetzt für Maschino entschieden. Also stand jetzt Kaas weiter in Magdeburg. Der wäre, glaube ich, extrem wichtig als Top-Torjäger der Vorsaison. Ja, und dann mal sehen, wenn sie dann vor der eigenen Kurve wieder ein paar mehr Punkte holen. Dann kann es das werden.
Ja, wir sind gespannt. Ey, wir haben hier super alles abgegrast. Hier soll ein richtiger Rundumschlag. Super Rückblick, absolut. Super Ausblick. Ich glaube, wir können so langsam zum Ende kommen von unserer ersten Folge. Haben noch ein paar kleine Sachen zum Abschluss zu sagen. Und zwar, ich würde gerne erstmal eine große Gratulation aussprechen, denn der Germania Halberstadt ist 125 Jahre alt geworden vergangenes Wochenende. Haben sie gefeiert?
Zweimal Pele Wollitz.
Bitte?
Zweimal Pele Wollitz.
Fast zweimal Pele Wollitz. Außerdem wollen wir natürlich den englischen Frauen gratulieren zum Titel. Ich weiß nicht, ob ihr es gestern geschaut habt, aber das war ja dann doch relativ spannend noch zum Ende hin. Werden wir sicherlich auch immer mal drüber sprechen, auch über den Frauenfußball im Osten. Das ist sind einfach auch wichtige Themen, da passiert zurzeit auch viel. Und was ja auch unser Anspruch ist, haben wir auch von Anfang an gesagt, dass wir gerne Geschichten von euch hören wollen, von euch Hörern, von Stadien, von Fußballplätzen und vor allem von der Basis.
Der Blick an die Basis. Also wenn ihr irgendwelche Geschichten habt, Kuriositäten, Besonderheiten bei euch in der Kreisliga C, in eurem Verein, wenn euer Innenverteidiger 3 Eigentore schießt und ihr wollt ihn verbal in den Arm nehmen, dann könnt ihr das gerne bei uns machen. Schickt uns eure Sprachnachrichten oder eure Videos zu über die üblichen Kanäle bei Instagram oder sonst wie. Wir freuen uns, wenn da was kommt und wir die Kuriositäten, die Besonderheiten, die sich im Ostfußball an der Basis abspielen, zwischen der Ostseeküste und dem Erzgebirge, wenn wir die dann auch hier gebührend würdigen können. Also, wenn ihr irgendwas Besonderes habt, wo ihr sagt, das ist doch jetzt was für die Jungs von Sport im Osten, dann immer gerne her damit.
Genau, und das Gleiche gilt auch für natürlich Themenvorschläge und Co. generell, wenn ihr sagt, oder ihr seid in euren Vereinen zum Beispiel viel tiefer drin, logischerweise, als wir das vielleicht sein können, wenn ihr wisst, da gibt es gerade eine Thematik unter vorgehaltener Hand oder irgendwie irgendwas, wo man mal drüber sprechen müsste, egal was es ist, wenn es zum Beispiel Bratwurstpreise sind, die irgendwo angehoben werden sollen, irgendwo bei Wismut Gera zum Beispiel, und ihr wollt dagegen irgendwie vorgehen, schreibt uns das gerne über die, Kübi hat es gesagt, Instagram, sowohl über Sport im Osten als auch über unsere Kanäle, egal wo, schickt einen Brief, es kommt alles irgendwann irgendwo an, 100%. Wir sind, Jungs, glaube ich, kann man sagen, ist ein gefährlicher Satz, aber für alles offen. Ne? Das ist immer so ein bisschen gefährlich, aber eigentlich sind wir es ja.
Eigentlich sind wir es ja. Genauso sind wir offen dafür, dass ihr uns natürlich auch folgt auf allen möglichen Plattformen. Man kann diesen Podcast in der ARD-Audiothek hören und auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und es gibt uns sogar als Video in der Sport im Osten-App. Also wenn das nicht mal multimedial ist, dann weiß ich auch nicht. Ansonsten würde ich sagen, machen wir das Ding zu. Wir kommen jeden Montag. Und wer nicht genug kriegen kann vom Fußball im Osten, der kann sich auch gerne nochmal die Dokumentation Der Schacht, Fußballkultur Erzgebirge anhören. Ich war im letzten Jahr sehr viel im Erzgebirge unterwegs und habe mir da angeschaut, wie in dieser doch ja, mit Problemen kämpfenden Region der Fußball sehr viel zusammenhält, von der Kultur über verschiedenste Werte und natürlich auch der Sport, der da sehr wichtig ist. Gibt es alles auch zu hören überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek. Der Schacht, Fußballkultur Erzgebirge. Und wir machen das Ding zu. Im Osten geht die Sonne auf. Mehr ist dazu ehrlich gesagt nicht zu sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht, das erste Mal mit euch beiden.
Cooles Ding.
Es ward eine erste Folge geboren, so ist es.
Und
eben Montag die zweite.
Sämtliche Verbesserungsvorschläge nehmen wir natürlich auch gerne an. Von daher, macht's gut.
Leute, schöne Woche. Haut rein.
Nächste Woche und nicht vergessen.
Im Osten geht die Sonne auf. Der neue Fußball-Podcast von Sport im Osten mit Gregor Rühl, Paddy Fritsche und Alex Küpper. Immer montags in der ARD-Audiothek, überall, wo es Podcasts gibt und als Video in der Sport im Osten-App.